Das rote Sofa. Heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Zu Gast ist heute der Mitgründer der Ernährungsdocs, die ja wirklich eine wahre Erfolgsgeschichte haben und wirklich vielen Menschen eben auch helfen konnten und können. Und er ist also Facharzt für innere Medizin, anthroposophische Medizin, Naturheilverfahren, Ernährungsmedizin und Diplom-Heilpädagoge. Das alles in einer Person hier auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen, Dr. Jörg Klaasen.
Schön, dass Danke für die Einladung.
War okay mit der Schokolade, die Sie gerade probieren durften.
Oh, wunderbar, guter Auftakt.
Also ein kleiner Ausreißer.
Guter Auftakt.
Wenn wir über Histamine sprechen, ich glaube, die Ersten werden sofort sagen, ah, das kenne ich von Allergien. Vielleicht jetzt auch im Sommer, wenn man einen Mückenstich kriegt, das kenne ich von mir, ich kriege so riesen Beulen. Mhm. Ist das schon so ein Zeichen, dass man eine Histaminintoleranz oder eine Überschussfunktion, Syndrom
Nein, man
hat?
Ist nur sensibel darauf. Mhm. Das heißt nicht, dass man eine Histaminintoleranz wirklich innerlich hat, sondern das reagiert nur an dieser Stelle. Das ist ähnlicher bei der Brennnessel. Da tritt auch sowas auf, wenn Sie die anfassen, ist auch Histamin.
Okay, aber ich finde, es taucht immer mehr auf, gefühlt, dass Menschen Histaminintoleranz haben oder das sagen. Und ich finde, wenn man sowas dann hingeworfen bekommt, weiß man überhaupt nicht, was man damit anfangen soll. Weil man kann es nicht nachweisen im Blut. Ist das so nur ein Gefühl, dass es mehr wird oder ist das so?
Also ich glaube, dass immer mehr Menschen sensibel werden. Und dann eignet sich das Histamin, aber es könnten natürlich auch wirklich Allergien dahinter stecken oder andere Dinge. Aber die Sensitivität nimmt irgendwie zu. Mhm. Den Eindruck hat man insgesamt. Wir rechnen ja so mit 3% der Bevölkerung, die eine Histaminintoleranz haben. Aber es ist eben wahnsinnig schwierig, das festzulegen, weil es so schwer zu diagnostizieren ist und das Krankheitsbild so vielfältig. So dass es auch verschwimmt mit anderen. Und da es keine eindeutige Möglichkeit gibt, es zu klären mit einem Test, braucht es auch wirklich Geduld, um herauszufinden, ob es so ist.
Ja, und vor allem, was wir auch so tun, eben mit der Ernährung, ein Ernährungsdoc ist da, da ist immer viel zu essen hier, aber wie wir das auch selbst eben beeinflussen, ne? Also dass wir vielleicht zu viel Histamin eben auch im Körper haben.
Ja, wir beeinflussen es eben so durch das Aufnehmen, das ist das eine. Und da gibt es eben viele Dinge, die besonders histaminreich sind, wie zum Beispiel Alkohol. Ja? Und wir lagern unsere Nahrungsmittel auch nicht gut. Und wenn es lange lagert, dann nimmt der Histamingehalt immer mehr zu. Denn Histamin ist ja ein Abbauprodukt einer Aminosäure, Histidin, also ein Baustein des Eiweißes. Und das mit der Lagerung wird es langsam abgebaut. Und dann entsteht Histamin. Das bedenkt man immer nicht, also die Nahrungsmittel so frisch wie möglich essen.
Okay, das ist einer der Tipps, aber da folgen ja gleich noch ganz viele, was wir eben machen können und ja, vielleicht auch mal drauf gucken, wie wir zu viel Histamin eben auch aufnehmen. Und dann haben wir noch einen anderen Punkt, was wir nämlich in Bezug auf Proteine in der Nahrung beachten sollten. Also Antworten gleich hier vom Ernährungsdoc. Sie haben viele Jahrzehnte eben auch am Krankenhaus gearbeitet, kennen sich aus als Arzt mit dem Gesundheitssystem. Was meinen Sie, was muss sich dringend ändern?
Ich glaube, dass es keine wirkliche Reform ist, was man da macht. Erst wenn wieder in unserem Gesundheitssystem wirklich die Gesundheit im Zentrum steht, wird es auch sich verbessern. Unser Problem ist, alle, die beteiligt sind heute, verdienen an Krankheit. Alle. Und das Problem ist, solange Gesundheit nicht im Zentrum steht, werden wir auch das Gesundheitssystem nicht auf die Füße bringen.
Also Sie meinen Krankenhäuser, Sie meinen die Pharmaindustrie.
Es muss darum gehen, dass wir an dieser Stelle wieder sagen, das Ziel muss sein, dass die Menschen gesund bleiben. Wir geben 90% für Therapien aus und 10% für Prävention. Das müsste genau umgekehrt sein. Und unser Ziel müsste sein, ganz früh Hilfe zur Selbsthilfe, das sind zum Beispiel die Ernährungsdocs, Anleitung, wie man das macht, und das müsste in die Kitas, in die Schulen, in die jungen Familien, dass ganz viele sich daran beteiligen, dass die Menschen gesund bleiben. Die Big Player haben überhaupt kein Interesse, und das habe ich nun leidvoll erlebt. Den Besitzer von Asklepios musste ich als erster Chefarzt durch ein Hamburger Krankenhaus führen. Als hier Privatunternehmen, Wirtschaftsunternehmen, die Krankenhäuser übernommen haben, ging es ja nicht mehr um Gesundheit. Es ging darum, am Ende Profit zu erwirtschaften. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, das ist nun mal so. Und da muss das Ziel sein, am Ende Geld zu verdienen. Wir brauchen aber etwas anderes im Gesundheitssystem. Wieder zu sagen, wir setzen uns alle ein, dass die Menschen gesund werden. So lange wird das System auch nicht kostengünstiger. Wenn alle nur an Krankheit verdienen, hat keiner Interesse, dass die Menschen gesund werden.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke, natürlich.
Das ist das Hauptproblem. Und da müsste meines Erachtens eine Grundreform ansetzen. Mhm. Ja, wieder zu sagen, wir gehen in Prävention und das wirklich massiv, nehmen die Menschen mit, klären sie auf und alle Fachleute haben die Aufgabe, diese Aufklärung zu machen, in die Schulen zu gehen, in die Kitas zu gehen, in die jungen Familien zu gehen, damit Menschen wirklich gesund bleiben.
Diesen Hebel können wir ja heute nicht setzen, nicht so ad hoc setzen, aber zumindest...
Aber wir können ihn anregen.
So, wir können Prävention zu Ihnen nach Hause bringen. Ja. Also Ernährungsdoc Jörn Klaasen ist zu Gast und Leonie Kampmeier stellt ihn Ihnen vor.
Dieser Mann weiß alles über Lebensmittel und was sie im Körper bewirken. Dr. Jörn Klaasen ist unter anderem Facharzt für Innere Medizin und setzt auf eine Kombination aus Schulmedizin und Naturheilverfahren.
Es geht um Miteinander, sowohl als auch.
Von Stunde 1 an ist der Hamburger Teil des NDR-Erfolgsformats die Ernährungsdocs. Und er weiß, Essen kann helfen und heilen. Seit über 12 Jahren berät er seine Patienten bei ihren Mahlzeiten. Mal mit Motivation.
Ich möchte Sie sehr loben.
Oh.
Sie essen sehr viel Gemüse.
Mal mit Meinung.
Unser Ziel ist unter 88.
Ich möchte aber 60 haben. 90, 60, 90.
Völlig übertrieben. Wir wollen keine Illusionen nachlaufen.
Und mit Maßnahmen.
Also man würde von 3 auf 2 Mahlzeiten gehen.
Das ist eine große Umstellung.
Nun widmet er sich Histamin, einem körpereigenen Botenstoff, der auch in Lebensmitteln vorkommt und Beschwerden verursachen kann. Jetzt zur Sprechstunde auf dem roten Sofa. Dr. Jörn Klaasen.
Ja, nochmal herzlich willkommen.
Danke.
Vielleicht fangen wir direkt an mit dem, was ist Histamin? Weil ich glaube, jeder hat es mal gehört, aber was ist das genau und was ist eine Intoleranz?
Histamin ist eine ganz weit verbreitete Substanz. Die haben wir in Bakterien, in Pflanzen, in Tieren und natürlich auch bei Menschen. Es ist eine Substanz, die unglaublich resistent ist. Also man kann sie nicht durch Kälte, Wärme beeinflussen, nicht durch Kochen, nicht durch Braten, nicht durch Säuren und Laugen. Das geht gar nicht. Sie ist sehr resistent. Und sie entsteht aus einem Eiweißbaustein, einer Aminosäure, dem Histidin. Das wird abgebaut und dadurch entsteht das Histamin. Und es ist für uns ein lebenswichtiger Stoff. Es ist also ein Gewebehormon und es ist ein Neurotransmitter.
Wo habe ich das denn bei mir? Also
genau.
Wofür brauche
ich das? Gewebehormon. Es sorgt also dafür, dass zum Beispiel bei der Nahrungsaufnahme mehr Säure produziert wird im Magen und sich der Darm besser bewegt. Das ist eine Aufgabe. Dann hat es eine Aufgabe im Abwehrsystem. Es weitet die Blutgefäße und macht sie durchlässiger, sodass Abwehrzellen ins Gewebe eindringen können. Und es ist wichtig im Gehirn für die Verständigung von Zelle zu Zelle, das heißt Neurotransmitter.
Mhm.
Ja? Also es ist wichtig für Wachheit, für Aufmerksamkeit, für den Schlafrhythmus, für den Wachrhythmus. Dafür ist das Histamin zuständig. Also es hat vielfältige Aufgaben.
Das hört sich jetzt sehr positiv an, also dass wir das alle brauchen. Und jetzt haben wir aber schon gesprochen, Histaminintoleranz. Sie haben geschrieben, der Histamin-Masterplan.
Ja.
Wofür brauchen wir den denn? Was ist da los?
Es ist das Problem, dass viele Menschen heute auf Histamin sensitiv reagieren. Und das ist individuell sehr unterschiedlich, die Toleranzschwelle. Also es gibt schon Menschen, die reagieren auf fast eine normale Blutmenge Histamin mit Intoleranz. Beziehungsweise auf dieses Überschusssyndrom.
Also das passiert aber im Körper.
Das passiert
also wenn ich, mein Körper produziert dann zu viel.
Ja, der Körper kann zu viel produzieren. Es gibt 4 Möglichkeiten. Das eine ist, ich nehme zu viel auf.
Mhm. Durch Ernährung,
durch Nahrung,
das machen wir, können wir gleich mal gucken. Ja.
Genau. Der Körper produziert selbst zu viel.
Mhm.
Und meine Toleranzschwelle ist zu niedrig, Punkt 3. Und 4, der Abbau von Histamin, also zum Beispiel berühmte DAO-Diaminoxidase, heißt so ein Enzym, was Histamin abbaut, ist gestört. Diese 4 Punkte führen dazu, dass zu viel Histamin in mir ist. Und das ist eben individuell sehr unterschiedlich. Und dann können wir mit wahnsinnig vielen Symptomen darauf reagieren.
Was sind so typische Symptome?
Zum Beispiel Benommenheit, Kopfschmerzen. So im Nervensinnesystem bin ich dann richtig stark beeinträchtigt. Dann an der Haut, Rötung, Quatteln, alles Mögliche kann auftreten an der Haut. Herz-Kreislauf-Störungen können auftreten, Rhythmusstörungen, der Blutdruck kann sich verändern. Und im Stoffwechsel kann es kommen zu Bauchschmerzen, zu Durchfall, zu Blähung. Also man sieht, der ganze Mensch kann betroffen.
Überall kann man reagieren. Ja. Also ich kenne das, ich kriege so rote Ohren, die jucken und so. Ja. Das ist ganz unterschiedlich, ne, wie man darauf reagiert. Und jetzt möchte ich gerne mal auf die Lebensmittel gehen. Weil ich glaube, dass das auch nicht jeder so auf dem Zettel hat, wie viel man eigentlich an Histamin zusätzlich in den Körper aufnimmt, was dann ja nicht gut ist, oder? Ja,
absolut. Unser Hauptproblem ist heute, dass wir zu viel aufnehmen. Weniger die endogene Produktion, also die innere Produktion. Wir nehmen zu viel über die Ernährung auf. Und da muss man wissen, welche Nahrungsmittel, und da gibt es ja ganze Listen, in dem Buch von mir gibt es auch so Übersichten, wo ist viel Histamin drin? Wo ist wenig Histamin drin und wo ist so gut wie gar nichts Histamin drin?
Was ich jetzt schwierig finde, ist, wenn wir über Histamine sprechen, wir haben gerade festgestellt, die sind eigentlich gesund für uns. Jetzt ist es aber, dass man sensitiv auf einmal viele Menschen drauf reagieren. Mhm. Jetzt denke ich mir so Avocado, Erdbeere, reifer Käse, Aubergine, das sind ja alles super gesunde Sachen. Spinat, und das soll ich alles nicht mehr essen.
Nein, das muss man nicht so machen. Also ich glaube, um wirklich dem begegnen zu können, einem Histaminüberschusssyndrom, ich nenne das eben nicht Intoleranz, weil es ja ein Gewebehormon ist, und eine Intoleranz gegen ein Hormon kennen wir sonst gar nicht. Das wäre ja so, als hätte man eine Intoleranz gegen Cortison oder so etwas. Das haben wir nicht. Das gibt es meines Erachtens auch nicht. Deshalb halte ich es eben für ein Überschusssyndrom. Mhm. Und das ist individuell sehr unterschiedlich, weil die Schwelle so unterschiedlich ist. Und wenn ich jetzt im Grunde genommen weiß aber, und das, glaube ich, ist das Wichtige, dass man sagt, ich brauche eine gute Ernährungsberatung und dann muss ich mal 14 Tage ein Ernährungstagebuch führen, aber ganz konsequent mit allem, was ich esse und trinke. Und dann guckt man das zusammen an und da stehen dann auch meine Symptome drin. Und dann versucht man das in Beziehung zu bringen. Und dann lässt man Einzelnes, wo es auftritt, weg. Mhm. Wenn es dann deutlich besser wird, kann man ja sagen, es ist ganz klar mit der Nahrung in Verbindung. Es ist also ein Problem der Ernährung. Ja? Und dann kann man mit dem Ernährungsberater, Beraterin deutlich sagen, so, das nehmen wir ganz weg, das nehmen wir ganz weg. Und nach einer Zeit, wenn es mir besser geht, fange ich nach einer Zeit an, es wieder aufzubauen. Denn der Körper kann sich auch daran gewöhnen, wenn er nicht zu viel auf einmal davon kriegt.
Das ist das, glaube ich. Ne? Wenn man so ein bisschen, das wird man wahrscheinlich dann durch dieses Ernährungstagebuch so ein bisschen rausnehmen.
Genau so.
Aber das ist schon ein Weg. Ne? Also man muss da wirklich hinterstehen, ne? Und sagen, ich möchte das rausfinden.
Es gibt eben nicht die eine Untersuchung, die sagt, das ist jetzt aber ein Histaminüberschusssyndrom. Das gibt es.
Das
nicht.
Wollen wir immer. Das soll ja eigentlich einfach sein.
Nicht die Blutuntersuchung, gar nichts.
Das ist bei Gabi Böse auch so gewesen, die wir Ihnen jetzt vorstellen. Ja. War auch schon früh klar, dass es irgendwie was im Körper im Ungleichgewicht ist. Aber bis sie das dann in den Griff bekam, hat es wirklich richtig lange gedauert, wie sie Rieke Johannes erzählt hat.
Ein ganz normales Frühstück, zumindest auf den ersten Blick. Für Gabi Böse bedeutet jeder Tag vor allem eins: gut auf ihren Körper hören. Was bei ihr auf den Tisch kommt, ist Ergebnis einer langen Reise. Denn unklare Symptome kennt sie schon seit der Kindheit.
Ich hatte als Kind schon immer ganz große Probleme. Es fing damit an, dass ich als Baby schon so pieksende Kleidung überhaupt nicht vertragen konnte. Dann kriegte ich regelmäßig bei Insektenstichen, also gerade selbst bei Mückenstichen, also wirklich solche Pusteln, dass gar nichts mehr ging. Dass ich in keine Schuhe mehr reinpasste, teilweise sogar von der Schule fernbleiben musste, weil ich keine Schuhe mehr anziehen konnte. Und man wusste aber irgendwie überhaupt nicht, warum.
Viele Jahre lang bleibt unklar, was mit ihr los ist. Auch banale Dinge bringen ihren Körper aus dem Gleichgewicht. Ein Burger, ein Glas Rotwein, ein harter Aufprall, der ihren Körper erschüttert.
Meine Familie kennt es nicht anders, dass wenn wir zum Beispiel mal einen Burger gegessen hatten, dass ich dann in einen todesähnlichen Schlaf gefallen bin, direkt auf der Beifahrerseite, dass ich eben halt schon immer irgendwie das Gefühl hatte, es stimmt was nicht.
Was dahinter steckt, heißt MCAS. Das Mastzellaktivierungssyndrom. Bei MCAS reagieren die Mastzellen im Körper überempfindlich auf Reize und können dabei ganz unterschiedliche Beschwerden auslösen. Komplett erforscht ist es heute noch nicht. Müdigkeit ist Gabis erstes Warnsignal. Es folgen Gliederschmerzen, Migräne, Magen-Darm-Probleme, Wassereinlagerungen. Den entscheidenden Hinweis findet Gabi selbst.
Dann habe ich per Zufall einen Bericht in der Walsroder Zeitung gelesen über eine Betroffene, die eine Selbsthilfegruppe gegründet hatte hier in der Walsroder Gegend. Habe das gelesen und habe zu meiner Familie gesagt, und das habe ich.
Ihr Hausarzt bestätigt eine Histaminintoleranz und er vermutet auch ein Mastzellproblem. Im Alltag helfen ihr je nach Bedarf Histaminblocker und antiallergisches Nasenspray. Eine gesicherte Diagnose hat sie bis heute aber nicht.
Es war immer so ein Damoklesschwert. Es war immer so das Gefühl, was vertrage ich nicht.
Und auch Stress ist Gift für ihren Körper.
Also egal in welcher Form, ob es mentaler Stress ist, ob es Arbeitsstress ist, ob es privater Stress ist, egal was es ist, Stress ist ein ganz, ganz großer Faktor.
Manche Menschen in ihrem Umfeld können das schwer verstehen. Warum geht Joggen nicht? Warum isst sie keine Tomaten? Warum keinen Früchtejoghurt?
Ich würde auf keinen Fall noch essen. Die Salami, weil mir da zu viel Zusatzstoffe drin sind und ich nicht weiß, wie mein Körper reagiert. Die Nuss-Nougat-Creme würde ich nicht essen. Die Marmelade würde ich nicht essen und auf den Joghurt würde ich auch verzichten.
Ich esse überhaupt kein Gluten mehr mittlerweile. Ich backe mein Brot selber. Ich habe mich da jetzt mittlerweile ganz gut eingegroovt.
Gabi nimmt sich bewusste Pausen, hat gelernt, mit der Krankheit zu leben, sich aber nicht von ihr bestimmen zu lassen.
Sie ist immer da. Sie ist zu allen Situationen immer da, morgens, mittags, abends, nachts, weil der Kopf immer wieder trotz allem sagt, sollte ich das jetzt zu mir nehmen, sollte ich da jetzt drauf achten. Ich habe ja die Wahl zu sagen, die Krankheit ist für mich ein Feind, oder ich habe vielleicht auch die Wahl für mich zu sagen, die Krankheit ist jetzt da und ich mache das Beste draus.
Starke Schübe sind selten geworden. Bewegung, frische Luft und Entspannung helfen ihr, stabil zu bleiben.
Ja, weil Stress eben auch ein großer Faktor ist, was das angeht, ne? Also, dass man den abbaut. Warum?
Stress bewirkt, also es geht um den chronischen Stress, nicht um, Stress kann ja auch gut sein, nicht? Kann ja akut, kann uns vorwärts bringen, aber der chronische Stress, da leiden heute ganz viele Menschen drunter. Und der bedeutet immer, dass zum Beispiel bestimmte Hormone wie Cortison, Adrenalin ausgeschüttet werden, immer in kleinen Mengen und langsam ihre Wirkung verlieren. Und dann gibt es keine ordentliche Entzündungsbremsung zum Beispiel mehr, wofür Cortison zum Beispiel dann steht. Und das ist ein echtes Problem, dass wir eben Stress haben, der viele Dinge auslöst und dann werden zum Beispiel Histamine freigesetzt.
Ja, das ist immer so, ab wann ist das Stress? Das muss, ich finde, das kann man für sich selbst auch schwer dann irgendwie so einordnen, ne? Also ich glaube, so einen gewissen Stresslevel hat jeder, aber wo wird es krankhaft?
Genau, und das ist ja individuell nun wieder sehr unterschiedlich. Und trotzdem braucht man manchmal dann Leute, die von außen sagen, Mann, also ich habe aber das Gefühl, du stehst jetzt unter Stress. Mhm. Ja, das wäre hilfreich. Und das, glaube ich, wäre genau der Punkt, um aufs Gesundheitssystem zurückzukommen, dass man auf sowas aufmerksam wird, bevor der Mensch krank wird.
Und dass man im Hinterkopf weiß, dass es auch ganz viele Frauen sind, beschreiben Sie ja auch, die eben dieses Histaminüberschuss-Syndrom bekommen.
Ja, Frauen 80%, Männer 20%. Ja. Und das liegt an den Hormonen. Dass wir eben wissen, zum Beispiel Östrogen fördert die Histaminfreisetzung und behindert den Histaminabbau. Also im doppelten Sinne ungut. Progesteron ist ein Gegenspieler. Nun kann sich das verschieben, gerade in den Wechseljahren, sodass viele Frauen dann oft ab 40 auch betroffen sind, weil der Progesteronspiegel ganz weit runter geht. So, solche Dinge sind wichtig, dass man die weiß und kennt und dann auch darauf achtet. Das Gleiche gilt für Medikamente. Es gibt also bestimmte Schmerzmittel, bestimmte Antibiotika, die sogenannte Histaminliberatoren sind, also Histamin freisetzen. Da muss man mal drauf achten, was nehme ich denn nun eigentlich? Mhm. Und plötzlich ist dann der ganze Spuk verschwunden, wenn man dann die richtige Idee hat. Aber die Vielfalt ist so groß, dass sich viele nicht dran trauen.
Ja, das ist, ich finde, das ist auch eine ganz schöne Aufgabe, daran zu gehen. Aber es ist ja eigentlich relativ einfach, auch was bei der Ernährung zu machen.
Ja.
Oder um diesen Histaminspiegel auch in den Griff zu bekommen. Das sind jetzt Lebensmittel, die sind Histaminarm. Arm? Mhm. Und also machen die auch direkt was mit dem Spiegel? Nein, sie sind einfach arm. Die können wir bedenkenlos zu uns nehmen.
Die können wir im Wesentlichen bedenkenlos zu uns nehmen. Das, was wir jetzt hier haben, weil der Histamingehalt gering ist. Ja? Wir hatten vorhin dann hier die Platte, wo viel ist. Wer histaminempfindlich ist, sollte die erst einmal weglassen. Aber das Wichtigste ist, eine gute Ernährungsberatung zu finden. Also ein Ernährungsmediziner mit seiner Praxis, da sind ja meist Ernährungsberaterinnen, Ökotrophologen mit drin, die einen begleiten. Und das ist heute so schwierig in unserem Gesundheitssystem, dass jemand Zeit hat für einen. Ja, und gerade dann die Ernährungsberatung über einen längeren Zeitraum vornimmt.
Das kostet ja auch häufig viel.
Sie kostet viel und es kostet einen Einsatz von beiden Seiten. Denn man muss ein gutes Protokoll führen, sehr systematisch vorgehen und braucht dann immer den Rat, machst du das so, machst du das so. Und dann muss ich auch mal zwischendurch anrufen, jetzt habe ich das gegessen und jetzt geht es mir so. Ja? Mhm.
Wie ist das bei diesen Lebensmitteln? Ist da so eins bei dem Sie sagen, das ist, gehört auf jeden Speiseplan?
Also, ich denke mal so, die Flocken, die Kürbiskerne, Olivenöl, natürlich die Salat und Gemüse, das gehört auf jeden Speiseplan. Mhm. Allein schon wegen der Ballaststoffe, die wir darin haben, der sekundären Pflanzenstoffe, die Entzündung bremsen, ist das ideal. Nüsse, Samen auch sehr gut.
Welche Nüsse am liebsten? Die Erdnüsse da vorne?
No, also die Erdnüsse sein, aber dann jetzt die Samen, wie die Kürbiskerne zum Beispiel. Das können auch Sonnenblumenkerne sein, Chiasamen. Aber es können von den Nüssen auch, zum Beispiel gerade Walnüsse sein, ist sehr gut.
Das ist ja dieses, was Sie eben auch bei den Ernährungsdocs schon so lange so erfolgreich machen. Ich glaube, es sind 12 Jahre mittlerweile.
Ne? Ja, die haben 13. Folge jetzt.
13. Über 200 Menschen, denen Sie da geholfen haben. Wenn Sie so zurückblicken, haben Sie noch jemanden so im Kopf, oder wo Sie sagen, so dieser Fall, den kann ich sofort aufrufen eigentlich?
Ja, also es gibt einige ganz besondere dabei. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade, das wird im nächsten Jahr erst ausgestrahlt, ein kleines Mädchen mit einer rheumatischen Erkrankung, nicht? Also der Gelenke damit ja sehr eingeschränkt, die eine wunderbare Künstlerin ist. Und wenn sie bei mir in der Sprechstunde gewesen ist, bekomme ich hinterher 6 Bilder. Ja? Und gerade bei den Kindern, und dafür möchte ich eine Lanze brechen, früh anzufangen mit Ernährungsumstellung, mit der richtigen Bewegung, ist es, und mit der richtigen Begleitung insgesamt, kann man ein Rheuma überwinden. Mhm. Ein Rheumatologe, ein guter Kinderrheumatologe hat mal gesagt, die Krankheit schläft ein. Okay, kann ich gut damit leben, aber sie soll bitte dann schlafend bleiben.
Ja, vor allem bei einem Kind. Ne? War das die Vivien aus Schleswig-Holstein?
Nee, jetzt ist es eben noch eine kleinere jetzt.
Okay, weil zu der kommen wir nämlich jetzt.
Ja.
Ja, genau. Sie kennen sich nämlich aus eben mit dem Rheuma, haben ein Buch mit einem Rheumatologen eben auch zusammengeschrieben. Und wenn wir über Kinder mit Rheuma sprechen, dann sprechen wir über rund 20.000 Kinder. Das ist eine ganze Menge. Und Vivien aus Schleswig-Holstein, deshalb komme ich drauf.
Ach so.
Die war nämlich mal bei Ihnen.
Ja, ja, ja.
2023. Und wir wollen mal kurz gucken, wie es der geht. Julia Freistedt hat sie nämlich besucht.
Fahrradhelm aufsetzen und losfahren. Das ist heute für die 10-jährige Vivien aus Schleswig-Holstein selbstverständlich. Doch jahrelang war das nicht möglich, denn Vivien leidet an Kinderrheuma. Aber heute weiß sie, mit der Krankheit umzugehen.
Ich bin eigentlich nicht mehr eingeschränkt. Sportlich mache ich Kickboxen und will auch mit Reiten anfangen.
Auch Viviens Mutter Sabine erkennt ihre Tochter kaum wieder.
Wenn das alljährliche Lauffest ist, dann denke ich zum Beispiel zurück und denke, wenn sich die Krankheit anders entwickelt hätte, wäre es undenkbar gewesen, dass sie das so einfach mitmachen kann. Und als Mutter bin ich sehr oft stolz auf mein Kind, ja.
Rückblick 2023. Da war Vivien in der 1. Klasse. Schon mit 3 Jahren hatte sie dicke, schmerzhaft geschwollene Gelenke.
Fußgelenke taten sehr weh und Handgelenke. Das waren so die schlimmsten, das war, was am meisten wehtat.
Vivien leidet an juveniler Arthritis, also Kinderrheuma. Dabei greift eine Entzündung die Gelenke an. Warum, weiß man nicht. Es gibt Phasen, in denen Vivien kaum laufen kann.
Das Blödeste ist, ich kann halt nicht mitspielen. Oder wenn ich jetzt zu Hause bin, dann kann ich auf der Couch liegen, dann male ich meistens oder puzzle.
Weil die Entzündungen der Gelenke so schlimm sind, bekommt Vivien Schmerzmittel und wöchentlich Spritzen. Doch die haben starke Nebenwirkungen. Sie belasten Viviens Leber. Also beschließt die Mutter, so kann es nicht mehr weitergehen.
Ich hatte viele schlaflose Nächte, hatte mir Sorgen gemacht um die Zukunft meiner Tochter. Und dann habe ich nachts die Nachricht an die EDOX geschrieben.
Wenig später treffen sie Ernährungsdoc Jörn Klaassen. Er hat sich Viviens Ernährungsprotokoll ganz genau angeschaut und darin viel Futter für die Entzündungen gefunden.
Könnte es sein, dass du eine kleine Naschkatze bist?
Ja.
Das ist das, was du ungefähr in einer Woche gegessen hast an Süßen. Das ist schon ganz schön enorm, wenn man das so anguckt. Und nun ist das Problem, dieses viele Süße freut diesen Schmerzteufel. Der tanzt rum und wird immer größer, immer dicker. Und du bekommst immer mehr Schmerzen. Zu viel Zucker, zu viel Süßes verstärkt die Entzündung.
Für Vivien heißt das, nur noch wenig Süßes und Weißmehlprodukte, Kuhmilch und Saftschorlen sollen die Ausnahme sein. Stattdessen eine antientzündliche Ernährung mit viel Gemüse und guten Ölen. Für die Grundschülerin ist das kein leichter Weg, doch die Familie bleibt dran. Von Monat zu Monat geht es Vivien besser und dann passiert Anfang des Jahres das fast Unmögliche.
Dann haben wir irgendwann vor einigen Monaten die erfreuliche Nachricht bekommen, dass Vivien ihre Spritze absetzen darf. Und da ist uns ein Riesenstein vom Herzen gefallen.
Ich habe mich im Moment erstmal gefreut. Es war natürlich auch toll, weil ich meine, es ist natürlich nicht so toll, wenn man das die ganze Zeit bekommt. Es tut auch weh.
Vivien erinnert sich gerne zurück an die Zeit mit Jörn Klaassen. Der Wendepunkt in ihrem Leben.
Hallo lieber Jörn Klaassen, mir geht's jetzt wieder richtig gut. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken und ich brauche jetzt auch keine Spritzen mehr.
Ich bin mehr als froh, diesen Schritt damals gegangen zu sein und ich möchte mich auch nochmal herzlich für die große Hilfe bei unserer Ernährungsumstellung bedanken und freue mich von Herzen, dass es Vivien wieder richtig gut geht.
Toll, das ist ja nett. Toll, das freut mich ja toll. Das ist eine Überraschung.
Ja.
Ja, schöne Überraschung.
Das ist doch auch, was Sie erzählt haben, gerade von dem Mädchen aus der ersten Klasse, da, dass wenn man dann so einem Kind helfen kann.
Das ist ganz
durch kleine besonders. Schritte eigentlich.
Kinder können dann so dankbar sein und das auch so herrlich ausdrücken. Und die kann eben so wunderbar malen und zeichnen. Das ist ganz toll, was ich da alles schon geschenkt bekommen habe. Und gerade auch bei Vivien ist es eben so, wenn man dann sieht, dass eine Krankheit überwunden werden kann. Nicht? Sonst sagen wir ja immer, rheumatische Erkrankung kann sich bessern, aber wird nicht verschwinden. Mhm. Sie kann verschwinden.
Ja, und dabei helfen Sie mit der Ernährung. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Ernährungspunkt, und zwar die Proteine. Mhm. Ich finde, es begegnet einem ja auch überall. Also allein Drogeriemarkt, wenn man an der Kasse steht, alles voll mit Proteinriegeln, Proteinpulver. Jedem wird eigentlich gesagt, man soll das noch mal zusätzlich nehmen.
Ja.
Also Eiweiß eben, Proteine sind ja Eiweiß, also diese Eiweißpulver. Was halten Sie davon?
Gar nichts.
Oh, okay.
Das kann man gleich so zusammenfassen. Mhm. Es gibt einige Krankheitssituationen, wo man das braucht. Es gibt auch einige Situationen, wo man sagt, Hochleistungssportler zum Beispiel, wo man das unterstützend nimmt. Sonst Unsinn. Man kann alles sehr gut über die Ernährung machen. Man kann schauen, wie viel esse ich tierisches Eiweiß, wie viel esse ich pflanzliches Eiweiß. Man kann das sehr gut kombinieren, kann man komplett den Eiweißhaushalt decken.
Aber das ist ja so viel. Wie viel braucht jetzt ein Erwachsener am Tag an Eiweiß?
Oh, so viel ist es nicht. Im Schnitt 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Okay.
Also wenn Sie 70 Kilogramm wiegen, sagen wir 70 Gramm. Das werden Sie immer zusammenbekommen. Wenn Sie gerade jetzt mal hier gucken mit Nüssen, dann zum Beispiel aus Hülsenfrüchten. Hafer hat sehr viel. Dann gibt es Gemüsesorten wie Brokkoli, die sehr viel Eiweiß haben. Die Pilze haben sehr viel Eiweiß, haben wir ja auch schön da. Mhm. Sodass wir sagen können, wir können ganz viel pflanzliches Eiweiß finden. Und wir sollten das Ziel haben, 2 Drittel pflanzlich, nur 1 Drittel tierisch. Mhm. Das wäre das Ziel.
Warum sind denn Proteine so wichtig für den Körper?
Also Kohlenhydrate und Fette sind überwiegend für unseren Energiehaushalt da. Also, dass wir genügend Energie haben. Die haben nicht so viel wie Eiweiß strukturelle und funktionelle Aufgaben. Sie müssen sich vorstellen, jede Zelle ist irgendwie aus Eiweiß. Ne, jede Körperzelle. Das Gewebe ist aus Eiweiß. Die Hormone, Insulin ist zum Beispiel ein Eiweiß. Transportmittel wie Hämoglobin ist ein Eiweiß. Also Eiweiß hat ganz viel. Antikörper in der Immunabwehr, Eiweiße. Also Eiweiß hat viel mehr strukturelle, funktionelle Aufgaben als Kohlenhydrate und Fette und ist viel weniger für den Energiehaushalt zuständig. Mhm. Ohne Eiweiß kein Leben.
Aber ist es nicht so, dass je älter wir werden, dass wir da mehr Eiweiß benötigen?
Richtig. Das ist so, wenn Sie in dem zarten Alter wie ich jetzt sind, verliert man ungefähr
75, ich muss das sagen, weil Sie so jung aussehen, sonst weiß man es nicht.
5% Muskelmasse im Jahr.
Mhm. Das ist eine Menge.
So, das ist schon eine Menge, da muss man was tun. Deshalb sagen wir immer im Alter gerne auch ein bisschen Kraftübungen und dann sollte man auch Eiweiß dazu nehmen. Dann würde man den Eiweißhaushalt eben auf 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm erhöhen. Mhm. Ja? Ist aber kein Problem, das kann man wirklich leicht machen. Man isst beispielsweise eine Handvoll Nüsse mehr.
Die haben am meisten, weil so ein Ei hat, glaube ich, so 7 Gramm, habe ich vorhin gelesen. Ja, genau. Das ist ja gar nicht so viel, ne, wenn ich überlege, was ich brauche.
Eben, es ist gar nicht so viel. Und man braucht im Grunde genommen tierisches Eiweiß nur relativ wenig. Also ich würde sagen, wir sagen ja heute bis zu 5 Eier die Woche.
Kann das man hat man essen. Früher immer gesagt, um Gottes Willen, ne?
Ja,
Cholesterin.
Ja, weil die dachten, das Cholesterin ist gut, nicht gut.
Ja.
Heute wissen wir, dass innen, also von der Leber gebildete Cholesterin macht das Problem, nicht das von außen zugeführte. Sodass wir eben sagen können, früher haben wir gesagt 2 bis 3 Eier, heute beim Doppelten.
Und wenn jetzt jemand zu Hause gerade die Anmeldung beim Fitnessstudio unterschrieben hat und Muskelaufbau betrieben wird und jetzt, weiß ich nicht, so 60 Jahre alt ist, sollte diese Person auch mehr Eiweiß zu sich nehmen?
Ja, dann in dieser Größenordnung 1 bis 1,2, nicht viel.
Okay, also für den Muskelaufbau ist das wichtig.
Ist es wichtig.
Egal welches.
Und er soll gerne eben einfach gucken, wo gibt es tierisches, wo gibt es pflanzliches Eiweiß, ehe er irgendwo in die Drogerie oder sonst wo hingeht und die ganzen Eiweißpräparate anguckt. Die sind oft so schlecht zusammengesetzt. Und dann haben wir da Eiweißpulver, dann haben wir da Molke und so weiter. Alles sehr ungünstig, deshalb ist es viel besser. Also zum Beispiel ein pflanzliches Eiweiß hat noch Ballaststoffe, hat sekundäre Pflanzenstoffe, hat Farbstoffe. Alles, was wir sonst brauchen und gut und wichtig ist für unseren Stoffwechsel, haben die Pflanzen auch noch. Eben kein Pulver.
Ja, aber ich frage mich immer, weil es läuft ja so gut gerade. Ne? Diese ganzen Eiweißriegel für 2,50 Euro, ein kleiner Riegel. Und es ist alles voll damit.
Niemand hat doch gedacht, dass Red Bull mal so viel verdienen könnte mit so einem Quatsch. Hm. Ja? Oder Cola. Wenn Sie sich das vorstellen, es ist exzellente Werbung. Verleiht Flügel, ja, so, das kann ja nicht wahr sein, verstehen Sie?
Das,
und da werden die Menschen herangeholt, obwohl es unsinnig ist. Und da würde ich ganz klar sagen, Nahrungsergänzungsmittel auf ein Minimum reduzieren, dieser Milliardenmarkt, dem muss mal der Boden entzogen werden und ordentlich essen.
Nehmen Sie also kein Nahrungsergänzungsmittel?
Ich nehme im Winter Zink und Vitamin D.
Okay. So. Und dann wenig Stress, also... Ja gut, 6 Enkelkinder, das kann man nicht immer vermeiden.
Die Kunst ist, glaube ich, mehr der Umgang mit Stress.
Okay,
ja. Also, ich mache regelmäßig Meditation, Entspannungsübungen und so weiter in dieser Richtung. Mhm. Kann man viel tun, um mit Stress besser umgehen zu können. Stress kann man nicht ganz vermeiden. Ne?
Genau, und deshalb haben sich nämlich meine beiden Kollegen Christian Papisch und Philipp Kafsack auch überlegt, die müssen mal was mit ihrem Stress machen, wie sie da besser mit umgehen können. Und deshalb haben sie eine Achtsamkeitswanderung im Harz gebucht und nehmen uns mal mit.
Riechen, schmecken, fühlen. Das alles ist Achtsamkeit. Ein Thema, von dem wir, ehrlich gesagt, wenig Ahnung haben.
Achtsamkeit ist für mich gerade eher so eine Art Modewort, hört man irgendwie häufig. Was dahinter steckt, keine Ahnung.
Ich glaube, ich weiß eher, was nicht achtsam ist. Das ist so, wenn ich durch den Wald gehe mit Kopfhörern im Ohr oder mit irgendwem und quatsche dann die ganze Zeit. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil.
Wie es richtig geht, zeigen uns heute Maria und Julia von der Wanderei bei einer Achtsamkeitswanderung mitten durch den Harz.
Unser Atem ist das Erste, was uns in unserem Leben begleitet.
Mit dieser Atemübung sollen wir uns ganz dem Moment hingeben, zum Stressabbau und zur Entschleunigung.
Wie geht's dir?
Gut. So ein Flugzeug hat ein bisschen abgelenkt, aber ich finde, wenn man sich voll auf das einlässt, was du redest, und so sich darauf konzentriert, wirklich auf die Atmung, hat mich das jetzt echt runtergebracht. Also war jetzt ein schöner Moment.
Aber ist das schon Achtsamkeit oder worauf kommt es an?
Das bewusste Wahrnehmen, hier und jetzt, ohne zu beurteilen. Ich fühle die kühle Luft, Punkt. Wenn ich dann aber meinen Gedanken die Möglichkeit gebe, sich zu entfalten und denke, ach, jetzt bräuchte ich Handschuhe, ach Mensch, jetzt habe ich die vergessen, wie ärgerlich, ach Mensch, ich Dummkopf, nächstes Mal mache ich mir eine Notiz. Das ist dann das so, wie unser Hirn eigentlich den ganzen Tag agiert und funktioniert.
Einfach im Hier und Jetzt sein, das muss ich auch an der ersten Anhöhe. Hier geht es um Vertrauen und Orientierung.
Aufgabe: Finde den Baum wieder, zu dem ich dich mit geschlossenen Augen geführt habe.
Auf Armhöhe war auf jeden Fall ein Zweig und es war halt nicht so eine Rinde. Ah, das ist ziemlich sicher der hier. Ich habe ganz bewusst auf alles geachtet. Und zwar nicht, weil mir nur jemand sagt, achte da drauf, sondern weil ich das Ziel habe, den Baum wieder zu erkennen. Also ich habe gedacht, wo kommt die Sonne her? Wo kommen die Stimmen her? Wie fühlt sich der Baum an? Wie fühlen sich die Blätter an?
Spielerisch das Bewusstsein schärfen. Bewusst sein, bewusst werden, bewusst essen.
Schau dir das, was du essen möchtest, einmal ganz genau an. Lege deinen Fokus auf deinen Tastsinn. Halt es gern mal an dein Ohr und vielleicht entstehen Geräusche, wenn du drauf rumdrückst und es bewegst. Und dann ganz langsam ins Schmecken kommen.
Spannend. In jedem Fall lecker am Ende. Hat ja gedauert, das Ganze aufzubauen. Interessante Idee, das auch zu hören. Das habe ich, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Und dieses Knistern dann. Ist jetzt nochmal ein anderes Geschmackserlebnis, als es einfach in den Mund zu stecken und runterzuschlucken.
Auf mich wartet oben auf dem Arme-Leute-Berg noch ein Hörerlebnis.
Untersuche die Umgebung auf ihre Geräusche.
Ich fand es sehr schön, dieses von außen nach innen, also vom Flugzeuglärm und der Schmalspurbahn zu dem Grummeln in meinem Magen, so, wo die Welt so kleiner wurde.
Hier im Harz funktioniert das mit der Achtsamkeit besonders gut, mit wenig Ablenkung und der positiven Wirkung der Natur. Die Übungen lassen sich aber auch in den Alltag integrieren.
Rein theoretisch brauchst du nur dich allein und dein Bewusstsein. Wenn man da regelmäßig eben in die Übung, in die Praxis geht, kann man den schönen Vorteil für sich nutzen, dass man ruhiger wird, dass man stressresistenter wird, seinen Blutdruck regulieren kann.
Dieses im Hier und Jetzt sein muss man echt trainieren.
Ja, ist lustig eigentlich, weil man sich denkt, bin ich doch immer, aber ist man halt natürlich definitiv nicht, das habe ich heute gelernt.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es hilft, im Zweifelsfalle im Stress mal einfach Augen zu und durchatmen.
Und es hat echt auch gut getan.
Und genau deswegen werden wir in Zukunft wohl noch ein wenig achtsamer durchs Leben gehen.
Auch was die Ernährung angeht, wenn wir hier nämlich achtsam draufblicken, was gehört denn auf jeden Fall in jeden Kühlschrank, auf den Speiseplan, vielleicht sogar einmal am Tag?
Also man kann sagen, für den gesunden Menschen gehört erst einmal ganz besonders die Vielfalt von Gemüse. Auf den Speiseplan. Wir würden eindeutig sagen, wenn wir das Tellerprinzip nehmen, dass wir sagen, halber Teller Gemüse, Viertelteller Eiweiß und Viertelteller sonst Beilage, ne? Wie Kartoffel, genau. Eiweiß, wie Kartoffel oder Reis oder meinetwegen auch Nudeln. Und Ziel müsste sein, weniger Zucker, weniger tierisches Fett und ich sage immer, überhaupt keine Wurstwaren.
Keine?
Wurstwaren würde ich komplett rausschmeißen, habe ich auch selbst gemacht. 2015, verarbeitetes Fleisch ist krebserzeugend, WHO. Ja? Das hat kaum jemand richtig wahrgenommen, das würde ich ganz rausschmeißen. Dann gehört Obst natürlich dahin.
Wenn ich mir so eine Theke angucke, was da alles an Wurstwaren eben ist.
Furchtbar. Dann gehört gut natürlich das Obst dazu, gute Öle. Das kann man auch so sagen, Leinöl, Olivenöl, Rapsöl, das gehört alles gut mit in die Küche und Nüsse und Samen. Das ist auch zu wenig heute, dass wir Nüsse und Samen essen.
Das ist eigentlich auch so einfach. Ne? So eine Handvoll Nüsse kriege ich ja immer in den Plan irgendwie mit rein am Tag.
Ob ich es ins Müsli tue oder zwischendurch, sie eignen sich ja als Knabbern. Heute am Weltschokoladentag.
Ja.
Könnte man mal die Nüsse in der Schokolade hervorholen oder rausputzen, die besonders sozusagen nach vorne schieben und sagen, Nüsse ohne Schokolade. Wäre wunderbar.
Okay, das nehmen wir alles auf. Und wir müssen nur sagen, da die Histamine, das muss man sich dann vielleicht mal angucken, eben was Sie sagten mit diesem Buch, wo man wirklich alles reinschreibt, was man so an Lebensmitteln verwendet. Genau. Ne?
Das Ernährungstagebuch.
Gut. Vielen, vielen Dank für diese vielen, vielen Tipps, die Sie gegeben haben. Auf ganz viele tolle weitere Sendungen bei den Ernährungsdocs. Und morgen wartet dann Jan Hofer und Pong Lan Hofer bei Inka Schneider auf Sie. Und wir sehen uns schon am Donnerstag wieder. Vielen Dank und ganz schönen Abend für Sie. Bis bald. Toll. Was würden Sie denn am ehesten essen? Ich kann das auch alles anbieten.